alleinerziehenden Müttern mit Kindern. Die VdK-Präsidentin forderte auch bei den Mütterrenten ein rasches Handeln der Regierung. Hier müssten die Kindererziehungszeiten für Geburten vor 1992 stärker berücksichtigt werden. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter in Hessen. Sonne und Wolken wechseln sich am Nachmittag ab und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 7 Grad. Kommende Nacht gehen die Werte zurück auf minus 2 bis minus 7 Grad. Morgen ist es zuerst sonnig, später gibt es mehr Wolken, vereinzelt auch etwas Regen oder Schnee, bei ähnlichen Werten wie heute. Die weiteren Aussichten: am Mittwoch mehr Wolken als Sonne, vereinzelt Schneeschauer bis 7 Grad, ähnlich auch am Donnerstag bei Werten bis 10 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
HR2 Kultur, Literaturland Hessen.
Vor 200 Jahren stellten die Romantiker die Macht des Gefühls in den Mittelpunkt ihrer Poesie. Das wohl wichtigste Archiv dieser Epoche befindet sich in Frankfurt, in der Handschriftensammlung des Freien Deutschen Hochstifts, den Beständen also des geplanten Deutschen Romantikmuseums. Für eine gemeinsame Veranstaltungsreihe von HR2 Kultur und dem Freien Deutschen Hochstift gehen Autoren hier auf Schatzsuche. Sie wählen unter den Briefen und Manuskripten jeweils eine Handschrift aus, die sie dem Publikum vorstellen. Der Schriftsteller Feridun Zaimoglu hat sich für einen glühenden Liebesbrief von Clemens Brentano entschieden und ihn fortgeschrieben. Im vergangenen November war er damit zu Gast im Hanauer Komödienhaus Wilhelmsbad. Hören Sie nun die Aufzeichnung der öffentlichen Veranstaltung. Es moderiert Alf Menzer.
Ja, Romantik ist wahrscheinlich einer der schillerndsten Begriffe der deutschen Sprache. Romantik, das kann so furchtbar Gewöhnliches, aber auch so unendlich Kompliziertes bedeuten. Also wenn Sie Romantik bei Google eingeben und auf Bilder klicken, dann erhalten Sie als erstes Bild, klar, Caspar David Friedrich, Wanderer über dem Nebelmeer. Aber dann folgen ohne Ausnahme 50, 60 Bilder, die alle mehr oder weniger bekleidete Menschen zeigen, die sich entweder vor einem Sonnenuntergang die Hand geben oder sich einer mit Rosenblättern bestreuten und von Teelichtern erleuchteten Badewanne rekeln. Wenn Sie hingegen einen Germanistikstudenten nach der Romantik fragen, dürfte es weniger gemütlich werden. Dann geht es plötzlich um progressive Universalpoesie, um transzendentalen Idealismus oder um die Allegorie als die Synthese von unendlicher Einheit und unendlicher Fülle. Da kann man schon mal einige Semester drüber nachdenken. Diese beiden Extreme der Romantikauffassung, die Akademisierung und die Banalisierung der Romantik, die wollen wir heute tunlichst vermeiden. Wir wollen das, was Romantik einmal war und das, was Romantik heute noch sein kann, zusammenbringen. Und zwar mithilfe eines historischen Briefs und mithilfe eines zeitgenössischen Schriftstellers. Der Brief, das ist ein Liebesbrief, den Clemens Brentano 1802 an Caroline von Günderode geschrieben hat. Ein Liebesbrief, der es in sich hat, der, wenn Sie ihn heute abschicken, posten oder mailen würden, wahrscheinlich gute Chancen hätte, staatsanwaltliche Ermittlungen nach sich zu ziehen. Der Schriftsteller, der sich mit diesem Brief auseinandergesetzt hat, ist ein Autor, der bekannt dafür ist, dass er auch kein Blatt vor den Mund nimmt und der in seinen letzten drei Romanen Liebesbrand, Hinterland und Ruß die Romantik eigentlich wieder literarisch satisfaktionsfähig gemacht hat, würde ich sagen. Und damit herzlich willkommen, Feridun Zaimoglu.
Danke.
Und weil wir auf akademischen Sachverstand natürlich nicht ganz verzichten wollen und können, haben wir uns genau diesen aus dem Freien Deutschen Hochstift besorgt. Privatdozent, Doktor, so viel Zeit muss sein, Wolfgang Bunzel, Dozent an der Goethe-Universität und, das ist in diesem Zusammenhang, glaube ich, wichtiger, Leiter der Brentano-Abteilung im Freien Deutschen Hochstift und somit qua Amt für Romantik und Romantikbelange zuständig. Herzlich willkommen. Bevor wir zu Clemens Brentano und seinem Brief kommen, lassen Sie uns mal sehen, ob wir nicht doch gemeinsam uns auf einen tragfähigen Arbeitsbegriff von Romantik einigen können. Feridun Zaimoglu, ich nehme an, für Sie erschöpft sich Romantik auch nicht in Liebesschwüren beim Candlelight-Dinner, oder gehe ich da falsch?
Ganz sicher nicht. Obwohl ich das schon mal tat, ohne überhaupt das Wort Romantik buchstabieren zu können. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich dachte, man wird romantisch, wenn man einfach eine Kerze anzündet. Es ging nicht. Es ist das Wissen, nein, falsch, nicht das Wissen, sondern die Ahnung, dass der Himmel nicht unbeseelt ist. Es ist die Ahnung, dass man tatsächlich wegen dieser besagten Durchlässigkeit angegriffen, verätzt wird und dass die Seele nicht ein Kasten ist und man hat diesen Kasten abgeschlossen, eine Schatulle und weggeworfen. Man ist dem Angriff vom Wind, Witterung ausgesetzt und möchte bitte aber auch nicht mit frisierter Schnauze reden. Ich beziehe mich sehr gerne auf die deutschen Gesänge und auf Volkeserzählungen und weniger auf die Zeugnisse, auf Volkes Geschichten und Gesänge bezogen sich auch die Menschen, die Reise ist ein Motiv, so habe ich entdeckt, bezogen sich auch die Reisenden romantischen. Es war auch eine Möglichkeit, nicht nur aus der Kammer herauszukommen, sondern auch verätzt zu werden, also auszulaufen. Und ich glaube, man hat auch Folgendes verlernt, dieses sowohl als auch. Wer relativiert, verliert Farbe. Dann bitteschön lieber weniger relativieren als vielmehr dann Überschwang und Aufschwung und mit auch Begeisterung dann vielleicht, ja, anbeten. Mhm. Die Anbetung oder die Anrufung Gottes, die Anrufung der sogenannten Natur oder der Naturgewalten, vornehmlich aber die Anrufung der Geliebten, der Angeschwärmten. Damit kann ich heute viel anfangen, auch wenn ich in Kiel lebe.
Nichts gegen Kiel und die Gegend dort. Überschwang und Ekstase kann man ja auch sagen. Herr Bunzel, sind wir da schon auf dem Weg zur historischen Romantik? Oder wir müssen immer vorsichtig sein, was so in den 200 Jahren, die dazwischen liegen, so extrapoliert wurde oder eingefügt wurde und vielleicht verengt wurde. Aber ist das Kennzeichen für ein historisches, romantisches Gefühl? So was Ekstatisches, wie Feridun Saymoglu es eben beschrieben hat, gegen Relativierung, gegen das Gewöhnliche, das Alltägliche?
Ich glaube, dass da eigentlich eine Brücke über 200 Jahre auch zu schlagen ist, eine Brücke, die auch trägt. Denn wenn man Romantik auf einen kurzen Begriff bringen wollte, dann könnte man sagen, Romantik ist eine Technik der Verfremdung, um Dinge eben fremd neu anschaubar zu machen. Und ich glaube, so habe ich den Hinweis auf die Verätzung auch verstanden. Da passiert etwas, da passiert sozusagen eine Veränderung, eine Aufrauung, die die Dinge in verändertes Licht drückt. Und das scheint mir ein direkter Bezug auch zur historischen Romantik zu sein. Zum anderen natürlich aber auch das Anzapfen des Unbewussten, die Entdeckung des Traums und damit sozusagen einer Sphäre, die wir in unserer Alltagswahrnehmung nur allzu leicht an den Rand drängen. Das ist sozusagen das geheimnisvolle Reich, das es zu entdecken gilt.
Kommen wir mal zu Clemens Brentano. Wo würden Sie den denn verorten? Was für eine Spielart der Romantik verkörpert Clemens Brentano für Sie?
Zunächst mal, und er verortet sich selber und wird groß und bekommt die Anregungen von der Frühromantik. Das heißt, vom Jener Zirkel, der sich dort findet, das sind Friedrich und August Wilhelm Schlegel, das sind die Frauen um die Schlegels, das ist auch Ludwig Tieck dabei. Das heißt, ein Kreis, der eigentlich in vielerlei Hinsicht Vorstellungen gesprengt hat. Vorstellungen auch des Zusammenlebens von Mann und Frau, also sozusagen eine erste Skandalkommune in Jena, die tatsächlich natürlich die Kleinstadt sehr aufgebracht hat und das Ganze dann auch noch sozusagen in Text gegossen wurde mit der Schrift Luzinde, die im Grunde ein völlig neues Geschlechterverhältnis auch entwirft. Das ist sehr prägend für den frühen Brentano und das übernimmt er. Und er übernimmt es und versucht es zugleich zu toppen, würden wir heute sagen, mit so einer Steigerungsgeste. Ich kann's, ich mache es erstmal nach und ich kann es noch besser. Schaut her, ich bin noch virtuoser als ihr. Also wenn man sozusagen den jungen Clemens Brentano haben will, dann ist das eigentlich so seine Geste, eine Übertrumpfungsgeste.
Ich glaube, diese Übertrumpfungsgeste, die werden wir auch gleich hören in dem Brief. Wie können Sie den kontextualisieren, dieser Brief von Clemens an Caroline von Günderode 1802? Was war das für eine Situation, was für eine Beziehung hatten die beiden?
Das ist eine Beziehung, die sich eigentlich erst im Vorjahr sehr vorsichtig angeknüpft hat. Man muss sich vorstellen, Clemens Brentano war innerhalb der Brentano-Familie ein Außenseiter, also wirklich das Enfant terrible. Er hat eine Ausbildung gemacht und abgebrochen. Er hat mehrere Studienversuche unternommen, kein Studium zu Ende geführt und kommt dann letztlich 1802 nach Frankfurt zurück, hat immerhin schon einen Roman veröffentlicht, nämlich den Godwi. Und da zeichnet sich im Grunde schon seine Schriftsteller-Dichter-Existenz ab. Den Godwi kennt die Günderode schon. Sie ist mit 17 Jahren in das Kronstetten- und Hünsbergische Damenstift gekommen am Frankfurter Rossmarkt und hat natürlich von daher einen völlig anderen Hintergrund, zugleich als junge Frau einen sehr beschränkten Entfaltungsraum. Und die beiden kennen sich sozusagen vom Sehen schon eine Weile. Caroline von Günderode geht bei den Brentanos ein und aus, ist dort gern gesehener Gast. Aber dann passiert im Frühjahr 1802 was Besonderes. Clemens kleine Schwester Bettine, die ja dann später auch eine wichtige Rolle für die Romantik spielen wird, feiert ihren 17. Geburtstag. Und auf diesem Geburtstag ist auch Caroline von Günderode. Und darüber, das können wir belegen, ansonsten schweigen aber die Quellen, was bei diesem Geburtstag passiert ist. Es muss aber etwas passiert sein, denn im Grunde setzt dieser Brief voraus, dass diese beiden in irgendeiner Form einen Draht zueinander gefunden haben, sich einander offenbart haben. Clemens Brentano wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass Caroline von Günderode selbst schreibt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das heißt, sie war für ihn zunächst mal ein züchtiges junges Frauenzimmer, die ihm aber offenbart haben muss, dass sie ein Innenleben hat, das gewissermaßen in dieser Damenstift-Existenz nicht aufgeht. Und Caroline von Günderode hat zum Beispiel gegenüber Clemens Schwester Gunda mehrfach geäußert, sie sei eine Frau, die aber männliche Begierden habe. Und diese Mischung, Verkreuzung eigentlich von Geschlechterverhältnissen, das ist was, was den jungen Brentano enorm begeistert hat. Und da muss sozusagen eine Affinität erspürbar gewesen sein, die erklärt, warum dann ein solch atemberaubender Brief zustande kommt.
Den werden wir gleich hören. Nur kurz für unser Mukler an Sie die Frage. Jetzt haben Sie diesen Brief gelesen und ich nehme mal an, vielleicht dadurch auch erst Clemens Brentano kennengelernt. Was für eine Figur ist Ihnen da vor Augen gekommen, als Sie diesen Brief gelesen haben?
Es ist ja so, dass ich dann mir nicht vorstelle, wie er so ist, sondern es ist der Klang der Worte, es ist die Seele der Sätze, es ist, was meint er? Und da ist natürlich Brand und Glut in diesen Worten. Ein Rausch. Ich freute mich. Ich muss ja immer eingestimmt sein, eingestimmt über die Worte. Und das übersetzte sich gleich im Bilder. Und auf gut Deutsch, ich habe den Brief gelesen und sagte mir, alles klar, jetzt ans Werk.
So, dann lesen Sie jetzt den Brief, den er 1802 an Caroline von Günderode geschrieben hat und dann reden wir dann darüber.
Frankfurt, Marburg, gegen Ende Mai 1802. Gute Nacht, du lieber Engel. Ach, bist du es nicht? So öffne alle Adern deines weißen Leibes, dass das heiße Schäumen der Blut aus tausend wonnigen Springbrunnen spritze. So will ich dich sehen. Und trinken aus den tausend Quellen, trinken, bis ich berauscht bin und deinen Tod mit jauchzender Raserei beweinen kann, weinen wieder in dich all dein Blut und das meine in Tränen, bis sich dein Herz wieder hebt und du mir vertraust, weil das meinige in deinem Puls lebt. O, wenn du mich kenntest, du würdest den Mut verlieren, mich zu lieben, den du nicht fassen kannst, da du mich nicht kennst. Ich weiß so unendlich viel, dass es mir das Herz zersprengt, es zu sagen. Aber sprechen ist ein langsames Todmartern. Und legst du nur eine Nacht in meinen Armen, so solltest du dir meine Liebe an deinen warmen Brüsten ausbrühen, und du wüsstest alles, was ich weiß. Und braucht es nicht mehr zu erschrecken über alles, was ich sagen darf, weil ich will. Wahrhaftig, liebes Kind, die Jugend ist zart, und man kann nicht mit ihr sprechen. Die Jugend soll vom Leben lernen. O du liebe Jugend, warum darf ich dich nicht lehren? Nicht wahr, du liebst mich nicht? Ja, das tun die Leute. Tue du es auch, denn du glaubst wohl auch, was die Leute wissen, ist bös und das Geheime gut. Es mag dir wohl wunderlich werden bei diesen Worten, denn du magst allerhand, was man nicht soll. O ihr armen, lieben, zweibeinigten Engel in der Hölle, und du, Günther Rütchen im Fräuleinstift, was hab ich euch so lieb, ihr Teufel und ihr Engel, mein Herz ist keine arme Seele. Alles das schreibe ich in einem süßen, drehenden Rausch. Die Mondnacht und der Frühling haben sich nicht gescheut, vor meinen Augen das süße, heilige Liebeswerk zu vollbringen, und damit das Bewusstsein solcher Wollust nicht verloren gehe, haben sie das Seufzen ihrer Liebe an dem Echo meines Busens gebrochen, und wie sie sich umarmten, verwandelten sie sich in eine goldene, süße, bittere, wollüstige Schlange, die mich mit den lebendigen, drückenden, zückenden Fesseln ihres Leibes umwand. So saß ich am Berge und sah ins weite Tal, das sich wie ein leichter Berg auf mein Herz warf. Und da riss ich die Kleider von mir, dass die Umarmung keuscher sei. Wie der Blitz, schnell und elektrisch, biss mir die goldene Schlange ins Herz und ringelte wie in gewundene Lust an mir herauf. Sie vergiftete mich mit göttlichem Leben und in mir war ein anderes Leben. Es sieht mir mit ergebendem Widerstand durch Adern und Mark, und die Schlange zog durch die Wunde nach und ringelt sich jetzt freudig und liebend um mein Herz. Es ist so viel, was ich habe, drum beiß ich mir die Adern auf und will dir es geben, aber du hättest es tun sollen und saugen müssen. Öffne deine Adern nicht, Günther Rütchen, ich will dir sie aufbeißen. Oh, ich bin ein arabisches Ross, warum nicht? Wenn ich dich hier hätte und du solche Hochzeiten feiern sehest neben mir, so sollte Mondnacht und Frühling uns das Echo sein, das ich ihnen war. Wenn du mich nicht verstehst, so schreibe mir es, damit ich nicht mehr schreibe. Schreibe mir recht vernünftige Briefe, lieber Engel. Und wenn du mich lieben kannst, so tue es, kein Tropfen solchen süßen Wein soll verloren gehen. Ich trinke deine Gesundheit mit jedem Blick, den ich in den Frühling tue, und jede meiner Gedanken an dich ist eine Gesundheit, die ich dem Frühlinge zutrinke. Wenn du lieb bist, muss ich dich ja lieben. Das ist der liebe Wesen, mein Wesen und dein Wesen. Lebe wohl und habe den Mut nur darum zu weinen, dass du nicht bei mir bist im Fleische, sondern nur in Gedanken. Denn beide sind eins und nur im Abendmahl genießen wir den Gott, denn alles Wort muss Fleisch werden, auch das Wort der Liebe. Clemens Brentano. Was macht der Brief für eine Wirkung auf dich, liebes Günther Rütchen? Ich fürchte immer, du stellst dich kluger oder dummer an, als du bist. Sei doch kein Kind, mein Kind, und versteh es zu leben. Das heißt, bekümmere dich nur um Gott.
Das war Ferin Unsaymoglu als Clemens Brentano in einem Brief 1802 an Caroline von Günderode. Das ist schon starker Tobak, nicht? Also öffne alle Adern dieses weißen Leibes, dass da heiß schäumendes Blut aus tausend wondigen Springbrunnen und so weiter. Es hat was Medizinisches, nicht? Also Blut lassen hat ja auch was Reinigendes oder hatte jedenfalls zu der Zeit als medizinische Praxis eine reinigende Funktion. Ist das in diesem Brief auch wieder zu finden oder ist das zu weit hier geholt?
Durchaus nicht. Das gehört eigentlich zu dem Kontextwissen, das man braucht, um diesen Brief vollständig zu verstehen. Also man bekommt eine andere Dimension mit, wenn man eben weiß, dass tatsächlich Caroline von Günderode mit dem Aderlass zu tun hatte und dass durchaus im Damenstift an bestimmten Tagen, da gab es sozusagen kleine Zeichen im Kalender, das waren Aderlassmännchen. Die haben bezeichnet die Tage, an denen zur Ader gelassen werden sollte, so als eine Art Reinigungsritual natürlich. Wir wissen, dass Caroline von Günderode Angst vor diesen Aderlassprozeduren hatte. Möglicherweise hat sie das bei dieser Geburtstagsfeier Clemens Brentano auch vertraut. Jedenfalls, er muss in irgendeiner Form Kenntnis davon gehabt haben und steigt natürlich genau so ein, dass er gewissermaßen eine Aderlassszene entwirft, aber natürlich eine erotisierte. So in dem Sinn, das ist kein medizinischer Aderlass mehr, sondern das ist dann ein hocherotischer Aderlass und da prickelt's dann.
Das ist jetzt mal so ein bisschen von oben auf den Brief geschaut, aber wir haben eben das Glück, weil wir diese Veranstaltung mit dem Freien Deutschen Hochstift zusammen machen und weil dort eben diese Handschriften vorliegen, dass wir jetzt auch mal wirklich auf diese Handschrift schauen können. Wir schauen mal auf die erste Textseite.
Es findet sich keine namentliche Anrede, stattdessen eben nur du lieber Engel, das kann wer auch immer sein. Es findet sich selbstverständlich keine Datierung, selbstverständlich keine Ortsangabe. Also das Ganze beginnt sehr, sehr unvermittelt. Und wenn wir nicht wüssten, dass dieses Blatt hinten eine Adresse hat, könnten wir ja auch meinen, das sei aus einem dichterischen Text. Ja? Also diese Verschleifung ist, glaube ich, auch mit dabei. Ansonsten ist es aber nichts Ungewöhnliches. Es ist einfach ein vollgeschriebenes Blatt. Die gibt es um die Zeit häufig. Aber wir können sozusagen Hell- und Dunkelunterscheidungen erkennen. Also Clemens Brentano hat nicht sehr gleichmäßig geschrieben. Also am Anfang ist offenbar war tatsächlich ein stärker Aufdrücken der Feder zu erkennen. Und das kann nun mehrere Gründe haben. Das kann natürlich auf die emotionale Erregtheit des Schreibers verweisen oder aber darauf hindeuten, dass er so getan hat und so rüberkommen möchte, als ob er emotional erregt gewesen sei.
Feridun Saimoglu, was war Ihr erster Eindruck, als Sie die Schrift so sahen?
Ich habe Folgendes gedacht und ich denke das immer noch. Es ist falsch anzunehmen, dass er bewegt und mit aufgesprengter Brust sich sofort hingesetzt hat und geschrieben hat. Er bezieht sich ja auf das Erlebte viel später. Das macht ihn aber nicht zum Gaukler und es macht ihn keineswegs zu einem, der dann so täuscht, in diesem Falle Caroline. Ich glaube, das Schreiben an sich hat immer mit einer gewissen Verkühlung zu tun. Abkühlung, und mit Verkühlung bestimmt auch. Also kann man hier selbstverständlich davon ausgehen, ohne dass man ihm das zum Vorwurf machen müsste, dass er etwas erlebt hat. Und dass er dieses Erlebnis und diese Gefühle und diesen Überschwang in drängende Worte, in Sätze mit Komma und Komma und Komma, dass er dann echt war. Aber was mich natürlich stutzig gemacht hat, ist, dass er dann stark aufdrückt, nicht gleich.
Und auch nicht irgendwelche Wörter zufällig dick aufdrückt, sondern es sind die Wörter wie vierte Zeile ist berauscht, das Blut dann, ich glaube die siebte Zeile wird dick aufgedrückt, wie man heute mit dem Textvereinsprogramm dann mal entweder kursiv oder die Sachen fett machen würde.
Wobei, also ich habe gedacht, naja, das hat was mit Tageslicht beziehungsweise mit dem Licht zu tun. Ich glaube, mein Geheimnis da viel mehr hinein. Himmel, Herrgott, der Mann ist beeindruckt, setzt sich dahin, übersetzt das, was er fühlt, in Worte und ist aber selbstverständlich sehr raffiniert. Und selbstverständlich tut er denn später so, also als hätte er eine Art Epiphanie erlebt oder eine Vermählung in der Natur und er wurde von der Schlange gebissen. Himmel, Herrgott, da sagt man, meine Güte, also er deckt den Tisch. Das ist jetzt nicht nur irgendetwas, sondern er ist verzaubert. Er ist unter anderem verzaubert, vor allem von ihr. Und dann müsste doch bitteschön, wenn die Tafel so gedeckt ist, die Bezaubernde doch bitteschön Platz nehmen. Ich las den Brief, habe nicht lange überlegt. Ich wusste wenig. Ich wusste, Wissen vergiftet mich. Darum ging es nicht. Ich setzte mich sehr schnell hin und machte das, was man ja sehr selten macht, einen Brief schreiben. Und ich habe ja zweimal auf dem Papier in meinen Romanen, einer wird noch erscheinen, mit meinem Geschlecht auf dem Papier gebrochen. Also ich war schon ein junges Mädchen. Wahrscheinlich sah ich da aus, als wie so einer, der trübe in seine Stube vor sich starrt, ins Ungefähre. Und ich war eingestimmt. Eingestimmt? Ich habe das nur zweimal gelesen. Und dann dachte ich, wie unverschämt. Dieser unverschämte Clemens. Und dann dachte ich, na warte.
Okay, dann wollen wir sehen, was aus diesem Warten geworden ist. Also wir hören jetzt einen Antwortbrief der Caroline, dann daraufhin wieder einen Antwortbrief von Clemens und dann eine erneute Replik von Caroline. Für den Part der Caroline von Günderode haben wir eine wunderbare Schauspielerin gewinnen können, Franziska Werner, seit 2008 festes Ensemblemitglied am Staatstheater Wiesbaden. Und im vergangenen Jahr ist sie mit dem Christa-Möhring-Stipendium der Stadt Wiesbaden ausgezeichnet worden. Sie wird die Caroline-Passagen lesen. Der Clemens wird wieder von Feridun Saimoglu gegeben.
Lieber Herr, ich hauchte Luft ins Glas und ein menschengesichtiges Tier, vielleicht eine Geiß, leckte Apfelbutzen. Das sah ich im Traum. Das geschah mir, da ich mich traumversessen verlor. Ich schlief mir Maden in die Augen. Zur späten Morgenstunde erst wachte ich auf. Es weckte mich Gebell oder ein bellender Mann in der Gasse hinterm Haus. Ihr Brief wurde mir nach verschlafenem Tagesanfang ausgehändigt. Welch kleiner Teufel führt Ihre Hand und wieso quälen Sie mich mit unleserlicher Schrift? Wollen Sie und will Ihre Hexerei enträtselt werden? Die Blätter leg ich beiseite. Schiefhäuptig sind Ihre Staben nicht. Sie sind gar zu brav an gerade Zeilen gefesselt. Bei Aufwallung drücken Sie die Feder stark auf. Hier und dort ein Mäusepfotenklecks, wenn das Temperament die Tinte kommandiert. Drauf losgeschrieben, herzhaft, fehlerfrei, bis auf ein paar Durchstriche. Das stellte ich fest. Und es genügte mir. Mir war vom Sonnenschein die Brust geöffnet und ich stürzte hinaus ins Freie. Schöner Wind, der mir den Haarknoten lose blies. Vor Übermut stach ich mich an der Vogelfeder, die ich auf trockenem Felde fand. Im Schatten eines Felssporns, auf spitzen Steinen gebettet, las ich ihren Brief. So viel vorweg. Trost fand ich nicht. Noch verging ich kichernd vor Scham. Sie schmeicheln meiner Mädchenseele. Aus der Tiefe des Gemüts, aus dem Schlammgrund ihres Leibes entstieg ein Seufzer und sie senden mir elektrische Entzückungslaute. Was rufen sie mir zu? Meine Haut soll platzen, weil Wonnenschauder mich bersten lassen? Aus Poren bluten soll ich wie eine Braut Jesu, an der Heiland Wunder vollbrachte? Sie wollen mich, wie könnte ich es musikalisch sagen, ganz und gar hüllenlos. Und ich nehme natürlich an, dass Sie mir, dem unschuldsblassen Kinde, Fleisch und Wangen walken wollen. Zu welchem Zwecke? Zu meiner Amme eilte ich. Und ich stellte ihr diese Frage, nicht ohne sie in groben Zügen über Sinn und Ansinnen unterrichtet zu haben. Sie sagte, es ist keine gute Ader an ihm. Es graut ihm vor der Sittenstrenge der Damen. Er schimpft sie gepresste, verbeulte Frauenzimmer, so er sie nicht ins Lustgemach zerren kann. Halt ich, liebes Kind, von diesem Affen im Garnladen fern. Ein Mann von schurkischer Natur zerfrisst dir Leib und Lunge. Ganz erhitzt floh ich vor der Amme. Ich muss gestehen, in meinen Ohren klang es, als wollte sie für sie werben. Sie gehören bekanntlich zu den Romantischen. Traum und Ahnung, so sprechen sie zu den Gebildeten und Halbgläubigen, sollen uns anleiten wie heilige Bücher. Wie deute ich mir den Traum? Die Geiß? Das bin ich. Vom Apfel ist bis auf den Kern alles abgebissen. Und was bedeutet ein leeres Glas voller Atemluft? Sind das nicht Bilder der Zerrüttung? Zu verschiedenen Anlässen haben Sie, lieber Herr, mir und jeder Menschenseele zu verbieten versucht, das grob gewirkte Moralgeflecht unserer Zeit als kleidsamen Überwurf zu verstehen. Sie haben Übung darin, Schwindelanfälle zu empfehlen. Jenen, die unvernünftig zu sein, sich höchstens im Halbschlaf erlauben. Sollen wir, wie die Wilden unterm Heidenhimmel leben, die Waden von Dornen zerkratzt, die Sohlen von spitzen Steinen aufgerissen? Dann entlockte uns jedes Donnergrollen einen Angstschrei. Nacktheit hat seinen Preis. Man zahlt mit Wunden. Ich sehe sie meine Zeilen lesen und denken, was passt nicht alles ins Köpfchen dieses Mädchens? Es soll sich doch die Gezügeltheit vom Leibe reiben. Auf dem Papier, Sie kennen es als Dichter, kann man leichter Hand Pracht und Elend zeichnen. In meinem Leben, nicht aus Tinte, noch aus Traum bestehend, muss ich darauf achten, was sich geziemt. Die Neigung zum Unziemlichen und Niederen haben Männer uns ins Wesen hineingelogen. Werden Sie, ein entflammter, überreifer Herr, diese Lügen mir ins Ohr flüstern, wenn Sie mir durch Zauberstücke die Sinne benebelt haben? Greis und Mädchen, wollen wir uns eine tierhafte Verpaarung wirklich und wahrhaftig zumuten? Auch in meinen Augen gelten Sie als famos und begabt. Was entnehmen Sie Ihrem Spiegelbild? Sehen Sie doch nur die Runzeln und Falten. Sehen Sie doch Ihren Leibesumfang, die Trübheit, die Verzerrung, den matten Anstrich der Zeit. Gut, Jünglinge an Backen und Kinn beflaumt lassen mich in die hohle Hand gähnen. Aber glauben Sie, dass mir Ihre Worte Kälberzähne wachsen lassen, dass ich Gras und Kleeblatt malme? Gut. Die Stutzer mit modischem Benimmen, unter den Achseln und unterm rechten wie linken Ohrläppchen parfümiert, martern meine Sinne. Aber will ich das Liebchen eines alten Mannes werden? Ihr Geist gleicht einem speienden Schalk. Jungenhaft sind Sie geblieben, aber waren Sie auch als Kind verrückt? Sie fordern mich auf, die Adern aufzuritzen, auf dass ich blute und verginge. Wenig später wollen sie sich von mir durch viele schmerzhafte Bisse aufgerissen wissen. Dies Blutbad wäre ein Lustschmaus, ein Verblühen der wildesten Art. Ein zuckender Mann und eine zuckende Frau, deren Seelen durch die Wundmale sickern. Welch eine Vergessenheit, welch eine schöne Todesart. Doch genug davon. Die Unvernunft ist eine Nachtgeburt. Bei Tageshelle summen die Pferde bremsen und werden von Vögeln mit spitzen Schnäbeln in der Luft geschnappt. Bei der Betrachtung der Natur ringe ich die aufkommende Übelkeit nieder. Alles wächst und wuchert, sprießt und keimt. Hinaus in Wildnisse drängen Burschen, deren Gesinnung mir nicht gefällt. Ist Natur das Gegenteil von Kultur? Bin ich errettet und gesund, da ich grauenhaft lockendes Dunkel meide? Sie werden mir entgegnen, nein, Kind, du bist dumm wie ein Hinterviertel vom Schafe. Nein, Sie würden mir, natürlich mit Hintersinn, Komplimente machen. Zwischen dem letzten Punkt und diesem Zeilenanfang sind Nachmittagsstunden verstrichen. Ich tat einen Spaziergang, als hätte ich ihn herbeigeschrieben, stürzte ein Kerl aus dem Busch am Wegesrand. Ich erschrak und wäre fast ohnmächtig geworden. Er wollte, denn ich wankte, mir die Flanke stützen. Ich schlug ihm recht heftig auf die Hand. Der Kerl hätte mich in der Einöde spalten können, wie Holz. Was tat er? Er verschwand, schallend lachend im Dickicht. Und ich lief schamerfüllt heim, schloss mich in der Bibliothek ein, las und kam nicht zur Besinnung. Nun bin ich ernüchtert und möchte enden. So viel weiß ich. Zur verküssten Grazie werde ich nicht missraten. Zur Abkühlung Ihnen ans Herz gelegt, herrenes Leibzeug, Fußbad im Bachwasser, bekömmliches Latein aus Tugendtraktaten. Das kurze Glück zerrinnt. Caroline von Günderode.
Ach, Günther Rütchen. Was kommst du mir mit, Tingeltangel? Meine Kammer roch, kaum, dass ich deinen Brief öffnete, nach verbranntem Götterkraut. Ich wedle mit dünnem Stoßpapier mir die Luft um die Nase frisch und doch sind beide Nasenlöcher verstopft und du weißt, das will was heißen bei dem fundschweren Klumpen im Gesicht. Mädchen, ich lechze nach deiner Anatomie. Ach Mädchen, bist du denn einsamkeitsfanatisch? Und falls nicht, was spinnst du dich ein wie eine Raupe in Worte mit Klang, in ranzige Sentenzen? Was isst du dich satt an schimmligem Brot der Pfaffen? Das bekommt dir nicht. Das gibt ein übles Aufstoßen. Tu es nicht. Nochmals, ausrufend, tu es nicht. Bist du denn nicht Fleisch, schön und straff beschaffen? Bist du denn nicht beglänzt, als legte sich, kaum, dass du die Augen öffnest, Morgentau auf dein Gesicht? Bist du denn derart aller Lust abgewandt, dass du willst, allen Büsche ferne zu sein? Vom Kinn bis zur Leiste schlitz ich mich auf. Schonung im Rausch ist Erzsünde. Vom Ohr bis zum kleinen Zeh verwunde ich mich. Gedanke ist Gefühlsblässe. Ich lass mir zur besseren Attraktion Bucke und Warze und Strohbart wachsen und glüh in Finsternissen, die du heraufbeschwörst, weil du dich zwingst, weil du dich zügelst, weil du aus einem Glas ins andere gießt. Meinen Narrendurst kann ich nicht stillen. Sonst müsste ich mich stocksteif in die Grube legen, das tät ich gern, und du sehest das Wunder, mein Leichnam grünte. Gündermädchen, Liebes, dein Rötchen gedeihe zum Riedchen, deine Rute lodere, und dein Köpfchen verdorre wie mein Köpfchen, wenn mein Clemens brennt und brennt. Erst dann bist du verküsst, und eingewickelt ins blutnasse Laken, über die einen flattern Fetzenbanner, unter unseren Leibern zerrissene Seide, die einen seufzen aus Überdruss, doch wir seufzen, ermattet nach den Gräueln der Liebe. Unsere Zeit stinkt, unsere Sitten stinken, und wer sich eine Maske vors Gesicht gebunden, stinkt auch wie tausend tote Ratten. All diese feinen Männchen und Frauchen, sie kitten Risse und Schmisse, was sind sie erhaben und sicher und weise? Und was sind sie für ein hinterfotziger Verein? Sie glauben, für die Ewigkeit sind sie gemacht, und wenn die Ewigkeit vergeht, wird Gott ihnen ein brav geliebt zurufen. Dafür, dass sie ein Rattenköttel verseuchtes Menschenleben lang Nüsse durch einen Sack gebissen haben. Bin ich böse, Loderrötchen? Das bin ich wohl. Ein alter, lüsterner Herr, der junges Blut trinken mag, der junges, straffes Fleisch benagen mag. Und wer kann mich davon abbringen? Natürlich du, die du Nacken und Rückensteife für Tugenden hältst. Das Nichtlein im Büchslein wirst du mir aber nicht als Gold andrehen. Und ich lüg dich an, wende alle Listen an, ich bin die Tücke in Person, ich verheiß tolle Tage zu allen Jahreszeiten. Und wenn die Böcke lammen zu Ostern im Mai, werd ich vom grienenden Schuft zum Heiligen verwandelt. Ich geb dir mein Wort. Was man Herz heißt, ist Lustmuskel, und so der Muskel zuckt, juckt's mich, und so es mich juckt, kratz ich nicht blöde an dieser oder an jener Stelle, ich schau und auf und sehe mein Sündenöfchen, Güntherrötchen. Doch dies Mädchen mag sich aus Angst vorm Verschwinden der Lustigkeit entsagen, die poetische Grübelei ist ihm Stock in der Rechten, mit dem es sich in die Nüchternheit prügelt. Verwelsche nicht. Nochmals, laut ausgerufen, verwelsche nicht. Solchen Schuften wie mir traut kein braves Kind. Deine liebe, dumme Amme ermahnt dich zurecht. Also küss sie auf beide Wangen und bestell ihr vom bösen Belzebub Grüße feuchter Natur. Es wird sie der Schlag treffen. Und ich habe eine weitere Kerbe im Holz. Altes Weibchen, in allen Gegenden mahnt man Mädchen, sobald ich erschein, man schickt sie zu Bette, dick verhüllt unter schwere Decke liegen sie, es wacht die Amme, die Mutter, die erzsolide Schwester über sie, dass in der Nacht auch kein Unheil geschehe. Und könnte ich der Geist sein, der durch Wände geht, würde ich's tun. Ich säße am Bettrand und grunzte säuisch. Und all die frommen Frauen und Fräuleins schlügen mit Besenstielen auf mich ein. Bevor ich das Weite suchte, küsste ich das Mädchen im Bette recht unkeusch auf eine Brustspitze. Es fürchteten die Herden, mich da einzuladen. Denn ich setz den Fuß über die Schwelle und frage, wo ist bittschön die Tochter des Hauses? Nenn mich Schreckgespenst, nenn mich Albtraum der Jungfern, nenn mich den Kerl mit 10 zuckenden, juckenden Fingern, nenn mich Frauennager, besser so als alle Knöpfe im Knopfloch, besser so als eine anständige Leiche und wirst du endlich, endlich zu schmachten beginnen. Versteck dich hinterm Holzheitstapel und spring auf, wenn die liebe dumme Amme kommt, dann platzen ihr die Nähte auf wie bei einer geflickten Puppe. Und was siehst du dann, Rötchen, Öfchen? Sägemehl. Sägemehl rieselt ihr aus allen Spalten, bis dort auf dem Boden nur noch grau verwaschene Lumpen liegen. Was ein Spaß, oder? Nein. Du bist entsetzt über meinen herzlosen Ton, über meine Verkommenheit. Mit so einem verkohlten Teufel willst du dich ganz und gar nicht vergnügen wollen. Dann lieber eine dieser Jünglinge, die du zu verachten vorgibst. 40 Tage wird der Jüngling dir Poeme vorlesen. Er wird dir einen Kranz aus Wald- und Wiesenblümchen flechten. Und am 41. Tag wird er züchtig fragen, ob er dich küssen darf. Fiebere diesem Kuss entgegen, Mädchen. Und wie küsst er dich? Es stülpt sich seine Oberlippe über deinen Mund. Es rutscht seine Unterlippe ab an deinem Grübchen. Und er dreht den Kopf, um besser an dir zu haften. Und weil viel Zeit, zu viel Zeit vergangen, bekommt ihr beiden jungen Menschen keine Luft. Puh, da stößt du ihn weg und siehst ihn nicht wieder. Weshalb? Weil das Jüngelchen, das Herausgeputzte, tief verletzt ist. Weil er sich beim tapsigen Küssen auf die Zunge gebissen hat. Weil der feine junge Herr nach einem anderen Mädchen Ausschau hält, leicht im Umgang, arm im Geiste, ein Spiegel, in dem er seinen Wuchs und seine Größe bewundern kann. Das magst du doch. Du magst mit Kindern spielen. Ich bin aber das ärgste Kind, das dir untergekommen. Ich kenne aber nur ganz böse Spiele, bei denen man raufen muss. Ich kenne ein Spiel, das da heißt, finde die Glücksmünze unterm Rock. Oder blinder Lüstling, such das blinde Mädchen. Oder ene mene mu, ich gebe keine Ruhe. Oder 1, 2, 3, 4, wir lassen Faden jede Manier. Oder Zünglein, du kleine Schlange, was tust du an meiner Wange? Findest du nicht auch, Günther Rötchen, dass wir toben sollten? Alles Geschirr und all die Urnen, unsere Ahnen zerschlagen, knietief im verschlickten Knochenmehl. Und vom dunklen Himmel regneten ohne Unterlass Federn jener bunt gefiederter Vögel, die im Flug vom Blitz getroffen. Welch urtümliche Lust! Hörst du? Liest du das? Welch urtümliche Lust! Lust, gar den Teufel bei den Bockshufen zu packen und ihn aus dieser Welt zu schleudern. Denn dann zerfielen im Nu jene, die aus Angst vor ihm anderen Übles antun. Welch prächtiges Matsch zertreten wär das doch. Und dich, Rötchen, Öfchen, seh ich bar alle Höllen in meinen Armen. Amen. Clemens, Lichterloh brennend.
Lieber Herr, die Anrede fällt mir schwer. Pfui, doppelt und zu dreien Malen Pfui über sie. Was fällt Ihnen ein, meiner Amme den Tod zu wünschen? Sie sind ja vom Eber gebissen. Was sage ich da? Erzseusch wie Sie sind, wird der Eber vor Ihrem Schatten fliehen. Pfui! Mir ist der Gedanke gekommen, dass Ihrer Hinterlistmethode einem Glaubenskampfe gleicht. Sie wollen mich zur Läuterung freigeben. Sie wollen mich salben mit Abwasser. Ich bin die Betschwester nicht, deren Bedrückung Sie zu lindern trachten. Sie blasen gestemmte, unsaubere Luft in die Rehfiepe und locken mich in die Lichtung. Bin ich ein grasendes Tierchen? Die Geschlechtlichkeit Ihrer Zeilen, giftige Botenstoffe streuend, in ridikulösen Wortspielen schwelgend, verschreckt mich. Kommen Sie mir nicht zu nahe. Schlafen konnte ich nicht diese Nacht, denn ich fürchtete, Sie würden sich durchs Fenster hangeln und im günstigen Moment mit Reißzahn und Klaue über mich herfallen. Spitzen Sie jetzt Ihre Nägel? Lecken Sie sich übers Fell? Stimmen Sie einen kehligen Gesang an, die Fürbitte der Dämonen erflehend? So weit haben Sie mich gebracht, dass ich der Waschweiber Psalmen aufsage. Doch was streite ich mich? Ich streite mich, weil Sie mich necken. Es steckt in Ihnen ein Kind. Es hat sich faltige Haut übergeworfen und streicht über die Zunge Rinnsteinschmutz. Das Kind steckt die Daumen in die Ohren, drückt die Nase platt und schnappt nach Füßen und Fesseln. Ich gebe zu, Sie unterhalten mich. Läse ich unserer beider Korrespondenz als Unbeteiligte, würde mich Ihre Inbrunst und würde mich meine Erschütterung aufs Äußerste amüsieren. Meine Jugend bespötteln Sie. Gerade weil ich zur Überreife nicht gelangt und aus Überdruss ob der Kleinigkeit, die wir im großen Wort Leben einfangen, wegen dieser und anderer Gründe bin ich befähigt, hinauszutreten aus meinem Fleisch und treibender Wolke gleich über meinem Haupte zu verweilen. Ist Ihnen eine ähnliche Empfindung bekannt? Tritt die Seele im Kummer und in äußerster Not, als Gottes Lungengas uns geliehen, hinaus und hat sie Augen allüberall, dass wir verdoppelt und vervielfacht mehr sehen können? Mitten am Tage hört ich ein Wispern, das dem Blätterrascheln glich, ein leises Gezirpe aus dem Untergrund, wie eines fremden Volkes Gesang, kehlig und fein, mit raspelndem Ton unterlegt. Allein in meiner Kammer hatte ich große Angst. Ich lauschte und es zog sich alles Fleisch in meiner Brust zusammen. Und plötzlich schaute ich über mir schwebend dies Bild. Fremder Stamm, in der Anbetung erstarrt, wilde Männer, die ein Gebet summen, vielleicht Krieger vor dem Kampfe, silberne Scheibe mit zwei Seeschlitzen am Gesicht, weiße Runen am halbnackten Körper. Dies Bild flackerte und erlosch. Mein Fleisch erschlaffte und die Seele vergrub sich in meinem Kern. Lange wagte ich nicht, mich zu rühren. Ich fühlte mich verglommen. Lieber Herr, lassen Sie die Faxen und Grimassen. Ich bitte Sie, sich hierher zu begeben und mir zu eröffnen, ob ich Opfer einer Verblendung hohen Maßes sei. Falls Sie aber mit dem Sinn fürs Hintergründige begabt, mich von Hexenhaftigkeit freisprechen, wäre ich einer frohen Konversation sehr zugeneigt. Natürlich säßen wir im Garten. Meine argwöhnische Amme wählte ich mir zur Anstandsdame aus, die sich in der Nähe auffielte und sofort einschritte, wüchsen ihnen plötzlich Reißzähne. Schlagen Sie mir die Bitte nicht aus. Caroline von Günderode.
Ja, das ist doch mal ein Geschlechterkampf, kann man sagen. Also es hat schon so was Wettbewerbhaftes. Wer schafft es, wen aus der Reserve zu locken? Ich glaube, Ihre Caroline von Günderode versucht es erstmal durch eine gewisse Coolness ihm entgegenzusetzen und er versucht einfach nochmal ordentlich einen draufzusetzen. Wer gewinnt letztendlich? Was meinen Sie?
Sie.
Warum?
In jeder Hinsicht Sie. Weil es geht nicht an, dass... So habe ich es jedenfalls angelegt, dass er den Kampfplatz bestimmt und sie bitteschön mal dahin kommen soll. Also herkommen, zu ihm hinkommen, zu ihm herkommen. Das geht nicht. Und ich habe vorhin ja schon darauf hingewiesen, dass ich auf den unverschämten Charakter dieses Briefes Und sie sollte reagieren auf der einen Seite. Sie sollte aber auch, bitteschön, ihn darauf hinweisen, dass alles zwar schön und gut ist, wenn man diesen Brief liest, so ist da der eine oder andere Wink schon herauszulesen. Aber er soll sich bitteschön nicht einbilden, er soll zu ihr herkommen. Also schlägt sie auch am Ende des Briefes vor, ja, Sie kommen zu mir, schlagen Sie mir die Bitte nicht aus. Ja, Batch, meine Amme wird auch da in der Nähe sich aufhalten, aber sie hat noch etwas. Sie ist seltsam angewandelt, sie ist ernst und gleichzeitig ist sie darum bemüht, ihn bitteschön darauf hinzuweisen, dass sie keine Tingeltangel-Liese ist.
Aber sie ist doch gleichzeitig angezogen und abgestoßen. Also sie ist befremdet von dieser Zumutung dieses ersten Briefes und gleichzeitig muss sie doch im Verlauf ihres eigenen Schreibens eingestehen, dass sie doch ziemlich fasziniert auch. Oder habe ich das? Das ist ein falscher Eindruck.
Wissen Sie, ich habe mir das so vorgestellt, jetzt bin ich eine Frau. Ich finde es nett, meinetwegen rechts und links sind da diese Jünglinge, die wissen sich zu benehmen und sie riechen auch gut und man sieht an ihnen keine Schweißflecken. Und sie wissen, ein Gespräch, nicht nur von einer halben Stunde, sondern auch eine Konversation mit einer Überlänge zu führen. Schön, doch irgendwann komme ich doch auf die Idee zu sagen, das ist ja zwar schön und gut, aber die sind alle so wohlerzogen. Die sind alle nett. Und ja, manikürte Fingernägel, toll und sehen auch vielleicht gut aus, ja. Aber ich werde einen Teufel tun, ich werde als Caroline einen Teufel tun und diesem lüsternen Greis offen zugeben, gut, sie unterhalten mich, aber zugeben, dass ich da schon mehr als mich unterhalten fühle. Das werde ich natürlich nicht machen.
Warum haben Sie den Clemens als einen alten, runzligen, beleibten Greis imaginiert? Also in Wirklichkeit war er 2 Jahre älter als die Caroline damals. Also sie war 20, glaube ich, er war 22.
Also es ging um Schmähungen. Mhm. Es ging darum, dass es nicht auch einfach gehen kann, dass er auftrumpft und dass er sie mehr oder minder um Blutspende bittet, dass er ein Feuerwerk an Bildern hier vor ihr aufzeigt. Es ging auch mir eigentlich darum, dass sie, das wusste ich nicht, ich konnte mir schon vorstellen, dass er nicht ganz so alt ist, aber ich wollte es so, nämlich sie sollte auf eben diese 2 Jahre anspielen. Im Grunde genommen sagt sie, sie versteht seine Zeilen als Lüsternheit, als Worte der Lüsternheit. Nicht so sehr, wie er das möchte, als Inbrunst, als großes Sehnen, als Bruch mit Benehmen und Etikette. Und jetzt soll das Elende dem echten Gefühl weichen. Das war mein Motiv.
Dann hören wir doch jetzt mal zum Abschluss, wie die reale Caroline von Günderode auf den ersten Brief von Clemens Brentano, auf den realen Brief, geantwortet hat.
Frankfurt, den 19. Mai 1802. Es war mir ganz wunderlich zumute, als ich Ihren Brief gelesen hatte. Doch war ich mehr denkend als empfindend dabei. Denn es war mir und ist mir noch so, als ob dieser Brief gar nicht für mich geschrieben sei. So belächle ich mich selbst. Aber es ist keine künstliche Anstalt, dass ich so denke. Es ist ganz von selbst so gekommen. Ja, ich verstehe den Augenblick, in dem Sie mir geschrieben haben. Ich bin überhaupt nie weitergekommen, als Ihre Augenblicke ein wenig zu verstehen. Von Ihrem Zusammenhang und Grundton weiß ich gar nichts. Es kömmt mir oft vor, als hätten Sie viele Seelen. Wenn ich nun anfange, einer dieser Seelen gut zu sein, so geht sie fort, und eine andere tritt an ihre Stelle, die ich nicht kenne und die ich nur überrascht anstarre. Aber ich mag nicht einmal an alle ihre Seelen denken, denn eine davon hat mein Zutrauen, das nur ein furchtsames Kind ist, auf die Straße gestoßen. Das Kind ist nun noch viel blöder geworden und wird nicht wieder umkehren. Darum kann ich Ihnen auch eigentlich nicht von mir schreiben. Ich bin fleißig und zeichne auch wieder. Kurz, ich folge allen Ihren vernünftigen Ratschlägen. Caroline. Schön.
Das war die Aufzeichnung einer öffentlichen Veranstaltung vom 1. November 2012 im Komödienhaus Wilhelmsbad in Hanau. Unter dem Motto »Handschriften der Romantik neu gelesen von« lasen und diskutierten die Schauspielerin Franziska Werner, der Schriftsteller Feridun Zaimoglu und Wolfgang Bunzel, Leiter der Brentano-Abteilung am Freien Deutschen Hochstift. Es moderierte Alf Menzer. Die gemeinsame Veranstaltungsreihe von HR2 Kultur, Literaturland Hessen und dem Freien Deutschen Hochstift wird im Rahmen des Projekts Impuls Romantik vom Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main unterstützt. Eine Wiederholung der eben gehörten Kulturszene Hessen senden wir heute Abend um 23.05 Uhr hier in HR2 Kultur. Nächster Gast der Reihe ist der Schriftsteller Peter Hertling. Am 2. Mai können Sie ihn live im Wiesbadener Literaturhaus Villa Clementine erleben. Beachten Sie bitte, dass eine Kartenreservierung unbedingt erforderlich ist.
Emotional, virtuos, kraftvoll. Die Geigerin Janine Jansen und das HR-Sinfonieorchester mit dem Violinkonzert von Peter Tschaikowski. Außerdem auf dem Programm die norwegischen Tänze von Edvard Grieg. Und Carl Nielsens 4. Sinfonie. Donnerstag, 18. und Freitag, 19. April. Jeweils 20 Uhr, Alte Oper Frankfurt. Karten beim HR Ticket Center 069 155 2000.
HR2 Kultur. Nachrichten.
13 Uhr. Die Übersicht. Südkorea droht Nordkorea mit Vergeltung. Pharmakonzern Novartis scheitert mit Patentklage in Indien. Sozialverband VDK fordert mehr Engagement gegen Armut. Das Wetter? Meist sonnig, später mehr Wolken, 2 bis 7 Grad. Mein Name ist Markus Schuh. Südkorea hat Nordkorea für den Fall eines Angriffs mit Gegenschlägen gedroht. Präsidentin Park sagte, Südkorea werde eine starke und sofortige Vergeltung starten, wenn der Norden irgendeine Provokation vornehme. Sie nehme die jüngsten Drohungen der kommunistischen Führung in Nordkorea sehr ernst. Park äußerte sich bei einem Treffen mit dem südkoreanischen Verteidigungsminister und Spitzenvertretern des Militärs. Nordkorea hatte am Samstag mitgeteilt, es befinde sich mit Südkorea im Kriegszustand. Die USA haben inzwischen F-22 Kampfjets zu einem gemeinsamen Manöver nach Südkorea geschickt. Davor waren schon unter anderem US-amerikanische B-2 Tarnkappenbomber zu einer Übung nach Südkorea verlegt worden. In Kairo ist der regierungskritische Satiriker Youssef auf Kaution freigelassen worden. Die ägyptischen Behörden hatten am Samstag Haftbefehl gegen den Fernsehkabarettisten erlassen und ihn gestern verhört. Sie werfen ihm vor, Präsident Morsi zu diffamieren und den Islam zu beleidigen. Aus Kairo, Anna Osius.
Seine Verhaftung hatte einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Dutzende Anhänger versammelten sich vor seinem Büro und feierten den beliebten Satiriker. Menschenrechtsorganisationen beklagen in Ägypten eine zunehmende Gefährdung der Pressefreiheit. Es werde gezielt Jagd auf Oppositionelle gemacht, um sie mit Verhaftungen einzuschüchtern. Bassem Youssef ist einer der bekanntesten Fernsehsatiriker des Landes. In seiner Show macht er sich regelmäßig über die politische Führung Ägyptens lustig und imitiert Präsident Morsi.
Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat in Indien einen wegweisenden Streit über Patentrechte verloren. Das höchste indische Gericht verweigerte Novartis ein Patent auf die Weiterentwicklung eines Krebsmedikaments. Das Urteil wurde von Ärzten und Patienten begrüßt. Hintergründe von Kai Küstner.
Von einem gewaltigen Erfolg spricht in Neu-Delhi etwa eine Vertreterin der Organisation Ärzte ohne Grenzen. Nicht nur Patienten in Indien, sondern auch in anderen Entwicklungsländern könnten froh sein über die Entscheidung. Indien wird auch gerne die Apotheke der Armen genannt, weil hier massenweise sogenannte Generika, billige Nachahmermedikamente hergestellt werden, die Krebs-, Tuberkulose- oder auch HIV-Patienten auf der ganzen Welt zu günstigen Preisen kaufen können. Hätte Novartis mit seiner Patentklage in Indien Erfolg gehabt, so die Befürchtung, hätten billige Krebsmedikamente vom Markt verschwinden müssen.
Der Sozialverband VDK fordert von der Bundesregierung mehr Einsatz gegen die Armut in Deutschland. VdK-Präsidentin Mascha sagte der Nachrichtenagentur DAPD, das Armutsrisiko steige schon seit Jahren. Immer mehr Rentner gerieten in Not. Aus der Nachrichtenredaktion Jürgen Kolb.
Die VdK-Präsidentin sagte weiter, die Altersrenten würden schrumpfen, weil die Löhne im Arbeitsleben zu niedrig seien oder weil es in der Biografie der Menschen Zeiten ohne feste Einkünfte gegeben habe. Außerdem nehme die Armut in bestimmten Bevölkerungsgruppen zu, zum Beispiel bei Langzeitarbeitslosen oder alleinerziehenden Müttern. Mascha forderte auch bei den Mütterrenten ein rasches Handeln der Regierung. Hier müssten die Kindererziehungszeiten für Geburten vor 1992 stärker berücksichtigt werden.
Bundesumweltminister Altmaier hat das Verhalten der Ministerpräsidenten bei der Energiewende kritisiert. Altmaier sagte der Zeitung Die Welt, die Länder interessierten sich in erster Linie für die Anliegen ihrer eigenen Unternehmen. Erst in zweiter Linie fragten sie, inwieweit alles zu einem Gesamtkonzept passe. Damit die Energiewende gelinge, müsse man aber zu Abstrichen bereit sein. Altmaier rief die Länder dazu auf, seinen Vorschlägen zur Begrenzung der Strompreise doch noch zuzustimmen. Der CDU-Politiker will unter anderem durch eine Strompreisbremse die Ökostromumlage auf ihrem heutigen Niveau einfrieren. Das lehnen vor allem die rot-grün regierten Länder ab. Sie befürchten, dass sich dadurch der Ausbau der erneuerbaren Energien verlangsamt. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Hessen. Sonne und Wolken wechseln sich am Nachmittag ab und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 7 Grad. Kommende Nacht gehen die Werte zurück auf -2 bis -7 Grad. Morgen ist es zuerst sonnig, später gibt es mehr Wolken, vereinzelt auch etwas Regen oder Schnee bei ähnlichen Werten wie heute. Die weiteren Aussichten: am Mittwoch mehr Wolken als Sonne, vereinzelt Schneeschauer bis 7 Grad, ähnlich auch am Donnerstag bei Werten bis 10 Grad. Die Zeit 13.05 Uhr.
HR2 Kultur. Rondo. Klassik am Mittag.
Am Mikrofon Ria Raphael, ich grüße Sie. Bis 14 Uhr hören Sie hier Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn und Percy Aldrich Granger. Und es gibt Veranstaltungstipps heute in Hessen für Sie. Wir beginnen mit Felix Mendelssohn Bartholdy und seiner Ouvertüre in C-Dur, Opus 101, der Trompeten-Ouvertüre. Gespielt wird sie von der Academy of St. Martin in the Fields unter der Leitung von Neville Mariner.